Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag. Die Sitzung ist eröffnet. Bitte nehmen Sie Platz.
Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue, dem einzigen Politik-Podcast, in dem es nicht um die Europawahl geht. Versprochen. Denn ich bin Sabrina, ich spreche natürlich mit euch über die 171. bis 176. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 5. bis 14. Juni 2024. Ich bin Gott sei Dank keine Journalistin, ich will auch keine sein, ich will auch keine Expertin sein. Das hältst du doch alles im Kopf nicht mehr aus da draußen. Das macht doch alles keinen Spaß mehr. Ich will jetzt in meine Hüpfburg und ich will ein Eis. Entschuldigung. Mir geht's nicht so gut. Deswegen entschuldigt auch die Verspätung. Ich hatte eigentlich fest geplant, wie üblich direkt nach der Sitzungswoche die Folge fertig zu machen. Ich hatte auch alles soweit vorbereitet und dann war irgendwie, wollte meine Stimme nicht. Ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Infekt oder sowas, aber dafür war es dann irgendwie zu schnell wieder weg. Aber ich bin ein bisschen angeschlagen, vor allem mental, glaube ich. Es gibt ein paar Sachen, über die wir heute nicht sprechen. Ich möchte aber kurz sagen, warum. Wir sprechen nicht über die Regierungserklärung von Olaf Scholz. Ich finde, wir hatten in letzter Zeit genug Ausländer raus Parolen, da muss ich mir die von Olaf Scholz nicht auch noch anhören. Also da hatte ich einfach überhaupt keinen Bock drauf. Wir reden auch nicht über den Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und die Rede, die er im Bundestag gehalten hat. Nicht, weil ich daran etwas auszusetzen hätte, die ist sehr hörenswert, die kann man sich anhören, die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Aber ich habe dem halt einfach nichts hinzuzufügen oder sonst irgendwas Substanzielles dazu beizutragen. Und damit ist dann auch keinem geholfen. Der Bundestag hatte aber zum Glück ein bisschen ein Einsehen mit mir und hat auch eher so ein paar nette Sachen gemacht. Einfach mal so ein bisschen aufgeräumt. So ein paar Hausmeisterthemen. Sachen, die lange rumlagen, die jetzt endlich mal vom Tisch kommen und so ein bisschen Kleinkram aus den Ecken rausgefegt. Und den schauen wir uns heute an. Und um die ganze Sache ein bisschen aufzulockern, habe ich auch ein bisschen Klatsch und Ratsch mitgebracht. Und ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an.
Jetzt komme ich zu Tagesordnungspunkt 8. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Einsetzung des zweiten Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode.
Die Fraktion der CDU-CSU versucht es noch einmal mit einem Untersuchungsausschuss. Wir erinnern uns zurück, ziemlich genau vor einem Jahr hatten sie schon mal einen Untersuchungsausschuss beantragt. Ich verweise auf die Folge 21. Damals sollte es um die Untersuchung der Cum-Ex-Thematik gehen und die Frage, was Olaf Scholz damit zu tun hat. Damit sind sie im Bundestag gescheitert, sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und da hängt's jetzt auch noch. Da gibt's auch weiterhin keine Info, wann es damit weitergeht. Aber jetzt hat die Union noch ein anderes Thema gefunden, zu dem sie gerne einen Untersuchungsausschuss hätten.
Ukraine-Krieg, Zeitenwende, Energiekrise. In dieser schwierigen Phase im Februar, März 22 hat die Bundesregierung eine gravierende Fehlentscheidung getroffen, nämlich Augen zu und durch beim Atomausstieg. Die Gefährdung unserer Versorgungssicherheit, die Entwicklung der Strompreise, die Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß bei der Stromproduktion, all das hat, wie wir heute wissen, in den Akten der Fachleute, in den Behörden und in den Ministerien eine entscheidende Rolle gespielt, aber nicht in ihren öffentlichen Verlautbarungen. Heute geht es um die spezielle Frage, ob im Jahr 22 die Prüfung möglicher längere Laufzeiten für die deutschen Kernkraftwerke in der größten jemals dagewesenen Energiekrise sauber abgelaufen ist.
Hintergrund der ganzen Geschichte ist eine Recherche, die vor einer Weile im Magazin Cicero erschienen ist. Da stand der Verdacht im Raum, dass bei der Entscheidung, nicht aus dem Atomausstieg auszusteigen, also die Atomkraftwerke laufen zu lassen, zwar Informationen in den Ministerien, besonders im Wirtschafts- und im Umweltministerium, vorlagen und in den Unterlagen vorhanden waren, aber in der öffentlichen Kommunikation und dann auch in der Information des Bundestags nicht vorkam. Und der Verdacht ist, dass diese Informationen bewusst weggelassen wurden, um den Bundestag und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Ich habe leider weder die Recherche gelesen, weil sie hinter einer Paywall steckt. Link findet ihr trotzdem in den Shownotes. Und ich habe auch die Unterlagen nicht selbst einsehen können. Das hauptsächlich aus Zeitgründen. Ich glaube, man kommt irgendwie ran, aber ich hatte nicht die Zeit, da selber reinzuschauen. Ich verlinke euch aber mal eine Folge vom Podcast Holger ruft an von Übermedien. Ein Interview von Holger Klein mit dem Table-Media-Redakteur Malte Kreuzfeld, der sich die Unterlagen im Gegensatz zu mir angeguckt hat. Und der zu dem Schluss gekommen ist, dass das Skandalpotenzial des Ganzen sich doch eher in Grenzen hält. Da steht dann wiederum der Verdacht im Raum, dass es sich hier einfach nur um eine weitere Kampagne gegen Robert Habeck und gegen die Grünen handelt. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber Sabrina, das klingt doch alles total ernsthaft. Wieso bezeichnest du das als Klatsch und Ratsch? Na, weil bei dem Untersuchungsausschuss halt nichts rumkommen wird. Wenn wir mal berücksichtigen, wie lange Prozesse dauern in der Bundespolitik, im Bundestag, dann befinden wir uns de facto in den letzten Zügen dieser Wahlperiode. Selbst wenn dieser Untersuchungsausschuss noch vor der Sommerpause beschlossen wird, das halte ich schon für unwahrscheinlich, aber selbst dann wird er frühestens nach der Sommerpause seine Arbeit aufnehmen. Und bis der sich soweit organisiert hat, Vorsitzende gewählt hat, Aufgaben verteilt hat, sich einen Zeitplan gegeben hat, Unterlagen angefordert hat, Zeugen vorgeladen hat, bis der all diese ganzen organisatorischen Sachen erledigt hat, ist Weihnachten. Das heißt, die eigentliche Ausschussarbeit beginnt dann irgendwann erst im Januar. Und dann sind es noch 6 Monate bis zum Ende der Legislaturperiode. Damit ist der Ausschuss dann beendet. Untersuchungsausschüsse oder generell Ausschüsse werden nicht mit in die nächste Wahlperiode übernommen. Es gibt auch keine Möglichkeit, die über das Ende hinaus weiterzuführen. Und das ist dann auch noch das Halbjahr mit den ganzen Feiertagen. Also die Zeit reicht einfach nicht, um wirklich Zeugen anzuhören und in größerem Umfang irgendwie Unterlagen zu sichten. Das weiß auch die CDU und das wissen auch alle anderen. Also das ist in meinen Augen zu diesem Zeitpunkt eine reine Showveranstaltung. Die könnte allerdings trotzdem unterhaltsam werden. Einige Abgeordnete der Ampelkoalition haben in der Debatte sinngemäß gesagt, ja, coole Idee dieser Untersuchungsausschuss, aber wenn, dann machen wir das Fass doch mal richtig auf. Wir hören mal Michael Kruse von der FDP.
Die Einrichtung des Ausschusses wird ja jetzt geprüft vom zuständigen Ausschuss und ich bin sehr zuversichtlich, dass es sowohl klug ist, diesen Ausschuss einzusetzen und dass die hier aufgerufenen Punkte, etwa auch die Ergänzung um Nord Stream 1 und 2, ein volles Bild der Energiepolitik der letzten Jahre liefern und mithin eine wichtige Basis dafür sein können, dass wir dann in die Zukunft der Energiepolitik gemeinsam geschlossen in diesem Hause gehen. Deswegen begrüßen wir die Einrichtung und freuen uns auf die Debatte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Und da bin ich dabei. Denn das eingangs schon erwähnte Magazin Table Media und die Süddeutsche haben auch noch andere Unterlagen aus dem Wirtschaftsministerium rausgekramt, in denen es um die Entscheidung zu Nord Stream 2 geht. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als Peter Altmaier von der CDU noch im Amt war. Auch den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und das wäre tatsächlich mal ein schönes Thema für einen Untersuchungsausschuss. Wenn es nach mir ginge, natürlich am liebsten in der nächsten Legislaturperiode mit deutlich mehr Zeit. Aber ich habe so die starke Vermutung, dass da sowohl die CDU als auch die SPD keinen Bock drauf haben. Also den werde ich wohl nicht bekommen.
Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 23. Es geht um die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Emissionsschutz.
Ich finde es ja schon ein bisschen ironisch, dass ein Gesetz, das Verfahren beschleunigen soll, jetzt selbst über ein Jahr gedauert hat. Also das war schon irgendwie merkwürdig, denn diese Reform des Bundesemissionsschutzgesetzes, von Freunden kurz BIMSCG genannt, hing jetzt wirklich, wirklich lange in der Ausschussberatung fest. Im April gab es dazu auch schon eine Debatte im Bundestag, weil die Union wissen wollte, warum das alles so lange dauert.
Ich will jetzt für die geneigte Öffentlichkeit den bisherigen Weg mal einmal zusammenfassen. 3.4.23, das ist jetzt mehr als ein Jahr her, hat die Umweltministerin die Novelle des BIMSCG vorgelegt. Dann haben sie, da waren sie super schnell, den Verbänden 48 Stunden Zeit gegeben zur Stellungnahme. Das finde ich echt rekordverdächtig. Dann sind sie auch am 19.04. damit schon ins Kabinett gegangen und dann ist das Ding hier im Bundestag gelandet. Am 6.07. war die erste Lesung im Plenum. Soweit alles gut. 20.09. öffentliche Anhörung zum BIMSCG im Umweltausschuss. Soweit auch alles gut. So, und dann ging's los. Am 6.11. war Ministerpräsidentenkonferenz, weil es nämlich nicht nur ein Thema ist, dass hier das Gesetz geändert werden muss, sondern dass man auch überlegen muss, wie macht man denn dann die Genehmigungsverfahren vor Ort schneller? Sind Leute genug da und wie organisiert man die Verfahren? Die Ideen, die in dieser Runde mit den Ministerpräsidenten da waren, waren wirklich gut, um Planungsbeschleunigung zu betreiben. Und dann ging's genau los. Keine 24 Stunden später kritisierte der heutige Staatssekretär im Umweltministerium die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Ich zitiere an dieser Stelle. Die Vorschläge der MPK würden nicht zur Beschleunigung führen, sondern nur Umweltschutz abbauen. Und genau an dieser Stelle stellt sich dann schon die Frage, steht denn ein Teil der Bundesregierung nicht hinter den gemeinsamen Beschlüssen von Ministerpräsidenten und Bundeskanzler? Fakt ist, dass seit diesem Tag im November letzten Jahres das Vorhaben weitgehend unangetastet im Umweltausschuss liegt.
Eine wirkliche Antwort auf die Frage haben wir natürlich nicht bekommen, aber so wie Frau Karliczek es eben beschrieben hat, könnte es da wohl noch Unstimmigkeiten zwischen den Regierungsfraktionen und den Ländern gegeben haben. Jetzt ist es aber durch, am 6. Juni wurde es endlich verabschiedet und wenn wir Daniel Rinkert von der SPD glauben, dann ist das einfach der ganz große Wurf.
Wir zünden heute den Super-Turbo bei der Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Beim Ausbau von Windkraftanlagen, der Wasserstoffinfrastruktur und der Genehmigung von Industrieanlagen. Heute beschließen wir die Novelle des Bundesemissionsschutzgesetzes. Die Kollegin hat es angesprochen, die größte Novelle seit über 30 Jahren.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand so breitbeinig reinkommt, dann bin ich immer erstmal so ein bisschen skeptisch. Gucken wir doch erstmal rein, was da jetzt passiert. Als allererstes muss ich mal sagen, dass ich den Namen mal wieder ein bisschen irreführend finde. Das Gesetz heißt Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Emissionsschutz. Und ich muss sagen, nach dem Klimaschutz musste ich erstmal ein bisschen suchen. Der größte Teil der Reform beschäftigt sich mit den Genehmigungsverfahren gemäß Emissionsschutzgesetz. Da gehe ich gleich nochmal ausführlicher drauf ein. Es gibt eine größere Sonderregelung für das sogenannte Repowering, also die Aufrüstung von schon vorhandenen Windenergieanlagen. Das trägt natürlich zum Klimaschutz bei, wenn das schneller vorangeht. Da werden jetzt einige Schritte weggelassen, die halt in dem ursprünglichen Genehmigungsverfahren dann jeweils schon mal passiert sind. Abgesehen davon ist das Einzige, was sich wirklich explizit mit Klimaschutz beschäftigt, die Tatsache, dass das Klima in den Zweck des Gesetzes aufgenommen wird. Da gibt es gleich in Paragraph 1 eine Liste, was von diesem Gesetz vor Umwelteinflüssen geschützt werden soll, nämlich Menschen, Tiere, Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur und sonstige Sachgüter. Und in diese Aufzählung wurde jetzt das Klima mit reingeschrieben. Da gab es auch ein bisschen Diskussion, dass das eigentlich viel zu schwammig wäre und man könnte das ja gar nicht so genau definieren. Es wäre keine klar definierbare Sache. Andererseits finde ich jetzt Kultur und sonstige Sachgüter auch nicht besonders konkret. Das war aber auch ein bisschen mehr so eine Diskussion am Rande, die hat jetzt auch in der Debatte, fand ich, keine so große Rolle gespielt. Und mehr Klimaschutz kommt aber jedenfalls im Gesetz eigentlich gar nicht vor. Der Rest beschäftigt sich mit der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren ganz allgemein. Lieben Gruß an dieser Stelle geht noch raus an Anna, die mir bei der Vorbereitung geholfen hat und mich mit ein paar Hintergrundinfos zu diesem ganzen Verfahren versorgt hat. Beschleunigung von Planung und Genehmigungsverfahren ist ja so ein roter Faden, der sich durch diese Legislaturperiode zieht. Da hatten wir schon eine ganze Reihe von Vorhaben, die das zum Ziel hatten. Und vielleicht habt ihr euch auch gefragt, sag mal, wie oft wollen die eigentlich diese Genehmigungsverfahren noch beschleunigen? Das sind alles unterschiedliche. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Genehmigungsverfahren in sehr vielen verschiedenen Gesetzen und ähnlich wie beim Thema Digitalisierung müssen die alle einzeln angefasst und geändert werden. Vor einigen Monaten hatten wir das schon mal beim Baurecht, beim Bauleitplanverfahren und jetzt sind wir eben im Bundesemissionsschutzgesetz. Das kommt halt immer dann ins Spiel, wenn etwas gebaut werden soll, was irgendwas emittieren könnte, also wo irgendetwas austreten und in die Umwelt gelangen könnte, egal ob das CO2 ist oder Lärm oder Flüssigkeiten oder auch Licht. Das kann dann ein Fall für das BImSchG sein. Und diese Genehmigungen sollen jetzt auch schneller werden. Daniel Rinkert erklärt uns auch, wie.
Wir beenden die Zeit der Aktenordner. Kein Antragsteller mehr muss mit zahlreichen Aktenordnern zur zuständigen Behörde laufen. Wir digitalisieren das gesamte Antragsverfahren, die Veröffentlichung der Dokumente. Wenn also nun zum Beispiel die Aluminiumwerke in meinem Wahlkreis eine neue Recyclinganlage bauen, müssen sie nicht mehr mit Bergen von Aktenordnern zur Bezirksregierung Düsseldorf laufen. Nein, ein USB-Stick mit digitalen Unterlagen reicht und der Antrag ist gestellt.
Da sind wir natürlich wieder bei unserem beliebten Thema der Verwaltungsdigitalisierung. Auch das ein roter Faden, der sich vor allem auch heute durch die Folge ziehen wird. In diesem Fall muss man allerdings dazu wissen, dass es in vielen Behörden jetzt schon so ist, dass die Unterlagen digital eingereicht werden können. Teilweise wird auch explizit darum gebeten. Und bei den Behörden, bei denen das nicht so ist, wird sich auch durch diese Form nichts ändern, denn das sind alles Kann-Regelungen mit der Einschränkung, dass die Behörde dazu in der Lage ist. Wenn sie es nicht ist, dann muss sie auch nicht. Da sind wir halt wieder im Föderalismus-Thema und dabei, dass der Bund den Ländern und Kommunen da keine Vorschriften machen kann. Was aber tatsächlich ganz hilfreich sein könnte, ist, dass bestimmte Verfahrensschritte jetzt gestrafft und mit klaren Fristen versehen werden. Zum einen soll sofort bei der Antragstellung geprüft werden, ob die Unterlagen vollständig sind und fehlende Unterlagen sollen dann auch komplett nachgefordert werden. Vorher war es scheinbar so, also wahrscheinlich auch wieder nicht bei allen Behörden, aber gelegentlich kam das wohl immer so häppchenweise, so jetzt brauchen wir das noch und jetzt brauchen wir das noch und jetzt das noch. Das soll jetzt nicht mehr so sein und auch das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Behörden soll besser werden.
Oft haben sich auch Verfahren verzögert, weil noch andere Behörden beteiligt werden mussten. Wir führen nun klare Fristen ein, fingieren Beteiligung anderer Behörden und geben den Genehmigungsbehörden mehr Befugnisse.
Okay, ich glaube, der Satz ist erklärungsbedürftig. Wenn er hier davon spricht, dass Genehmigungen fingiert werden, dann heißt das nicht, dass die gefälscht werden oder sowas. Er spricht hier von der sogenannten Genehmigungsfiktion. Das gibt es auch in ganz vielen anderen Zusammenhängen. Das heißt nichts anderes, als dass die angefragte Behörde eine gewisse Frist hat, bis wann sie antworten muss. Und wenn sie sich nicht äußert, dann wird das als Zustimmung gewertet. Das bezeichnet man in der Juristerei als Genehmigungsfiktion. Und das Verb dazu ist dann eine Genehmigung zu fingieren. Diese Formulierung wird in der Alltagssprache doch sehr anders verwendet, deswegen kläre ich das lieber mal auf. So, aber Vereinfachungen wie diese gibt es in dem Gesetz eine ganze Reihe. Ich will die gar nicht alle aufzählen, wir halten aber fest, an verschiedenen Stellen versucht man eben Dinge zu beschleunigen, indem Fristen geändert werden, Sachen parallel gemacht werden können, dass den Behörden auch die Möglichkeit gegeben wird, auf weniger relevante Unterlagen erstmal zu verzichten und die dann nachreichen zu lassen. Vieles davon ist auch jetzt erst in der parlamentarischen Beratung neu eingebaut worden. Da sind dann die Beschlüsse aus der Bund-Länder-Vereinbarung eingeflossen. Und auch beim Beteiligungsverfahren, das ja auch Teil dieses Genehmigungsverfahrens ist, haben sich so einige Sachen geändert. Dieses Beteiligungsverfahren ist auch keine Spezialität des Emissionsschutzgesetzes, das kennen wir auch aus dem Baurecht und so. Wenn ihr mal per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams gelesen habt, dann fällt euch wahrscheinlich auch als erstes das Beteiligungsverfahren zur Hyperraumumgehungsstraße ein. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, ich habe euch das mal als Kapitelbild eingefügt. Das ist eine recht akkurate Beschreibung dieses Verfahrens. Da hat sich aber auch schon einiges getan in den letzten Jahren und in vielen Gemeinden und Städten kann man die Unterlagen zu diesem Verfahren auch jetzt schon online einsehen und sich online beteiligen. Das soll mit diesem Gesetz noch weiter ausgebaut werden. Teil dieses Verfahrens ist aber auch ein sogenannter Erörterungstermin und dazu hören wir noch einmal Daniel Rinkert.
Meine Damen und Herren, aufgehalten wurde die Verfahren auch bisher durch Erörterungstermine, die mit großem Aufwand von den Behörden vorbereitet und durchgeführt werden mussten, aber nicht wirklich eine Auswirkung auf die endgültige Genehmigung hatten. Das schaffen wir ab. Der Erörterungstermin für den Bau von neuen Industrieanlagen oder Änderungen an bestehenden Anlagen ist grundsätzlich nicht mehr notwendig. Nur wenn der Antragsteller es will, machen wir es. Oder wenn es im Einzelfall zwingend geboten ist.
Davon bin ich jetzt nicht so ein großer Fan, muss ich gestehen. Diese Erörterungstermine, die da im Rahmen des Beteiligungsverfahrens stattfinden, dienen halt dem Austausch zwischen den Beteiligten, also AnwohnerInnen, den Antragstellern und den Behörden. Und die sind im Grunde auch die einzige Möglichkeit eines irgendwie gearteten Austauschs oder Dialog, der da überhaupt stattfindet. Du hast sonst im Beteiligungsverfahren zwar eine Möglichkeit, Einwände einzureichen, also irgendwie zu sagen, ja, nee, das finde ich nicht gut und da müsste eigentlich noch so und so. Du bekommst aber keine Antwort darauf. Du bekommst ganz am Ende des Verfahrens dann eine Rückmeldung, da wird dann darauf Bezug genommen, aber es findet kein Dialog statt in dem Sinne. Die einzige Art von Dialog könnte halt nur in diesen Erörterungsterminen stattfinden. Fairerweise muss man allerdings natürlich dazu sagen, so wahnsinnig viel Austausch kommt da in der Praxis jetzt auch nicht zustande. Also es ist jetzt nicht so, dass man da hingeht und sagt, ja, nee, da könnt ihr nicht bauen, da wohnt auch der Frosch. Und dann sagt der Antragsteller, oh gut, dass die das sagen, das wussten wir nicht. Ja, dann bauen wir das natürlich nicht. Also das passiert da nicht. Also mit der Erwartung darf man da nicht hingehen. Trotzdem denke ich schon, dass es auch einfach zur Akzeptanz beitragen kann. Vielleicht jetzt nicht beim Thema Windenergie, weil ich glaube, da haben sich leider die Fronten wirklich total verhärtet. Aber wenn es um andere Anlagen geht, dann geht es ja auch einfach darum, die Leute zu informieren. So, was macht diese Anlage überhaupt? Das weiß man ja im Zweifel gar nicht. Was passiert da eigentlich? Was sind das auch für Leute, die das machen? Wie sehen die aus? Wie reden die? Was haben die so für Vibes? Einfach, dass man auch mal ein Gesicht zu diesem anonymen Firmennamen dann möglicherweise hat. Also diese Erörterungstermine ganz wegzulassen oder wirklich nur noch in begründeten Einzelfällen durchzuführen, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und dazu kommt dann noch die Frage, ist das jetzt wirklich etwas, was dieses gesamte Verfahren wirklich signifikant aufgehalten hat? Natürlich bindet das Kapazitäten, man muss das vorbereiten und so. Aber diese ganze Vorbereitung läuft ja schon zum Teil parallel und so lange dauert es dann auch wieder nicht. Die Lage der Nation hatte ja im letzten Jahr eine super interessante Sonderreihe zu der Frage, warum dauert es eigentlich so lange, Windkraftanlagen zu bauen? Die verlinke ich euch auch nochmal. Und ich packe euch auch noch eine Grafik mit in die Shownotes, wo man sehr schön sieht, wie sich diese 5,5 Jahre, die es durchschnittlich dauert, eine Windkraftanlage zu bauen, wie die sich so verteilen. Und da kann man schön sehen, dass die Genehmigungsverfahren, also emissionsschutzrechtlich, baurechtlich, Flugsicherung, was weiß ich noch alles, dass die eigentlich nur ungefähr ein Viertel der gesamten Zeit ausmachen. Ein großer Teil geht eher in der Planungs- und Vorbereitungsphase drauf und dafür diese ganzen Unterlagen, die für den Antrag gebraucht werden, überhaupt erstmal zu erstellen. Da geht es dann um verschiedene Gutachten, Artenschutzgutachten, Lärmschutzgutachten. Und das ist das, was wirklich lange dauert und das kann man auch nicht wirklich beschleunigen. Und auf diese Gutachten und diese Unterlagen und diese Untersuchungen zu verzichten, das würde dann wiederum die Standards senken in jeder Hinsicht. Und das wollen wir ja möglicherweise auch nicht. Also, ob das Gesetz hier wirklich so viel beschleunigen kann, da habe ich so meine Zweifel.
Ich rufe jetzt auf die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Postrechts.
Um das Postrechtsmodernisierungsgesetz ging es am Donnerstag, den 13. Juni im Bundestag. Das lag auch schon ein bisschen länger rum. Sowohl die Bundesregierung als auch der Bundestag haben sich viel Zeit gelassen für diese Reform. Das muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein. Manchmal ist es auch ein Zeichen für besondere Gründlichkeit. Drei Abgeordnete haben in ihren Reden auch jeweils erzählt, dass sie sich auch vor Ort ein Bild von der Arbeit der Post gemacht haben. Also zwei haben das als Praktikum bezeichnet. Das Wort ist, glaube ich, eine Nummer zu groß. Sie haben halt einen Zustellpunkt besucht, haben ein bisschen mit angefasst, sind ein bisschen mitgefahren und haben mit den Angestellten gesprochen. Aber das ist ja auch schon viel wert. Und es ist jetzt tatsächlich auch eine recht große Reform dabei rumgekommen. Das Postgesetz wird jedenfalls einmal komplett neu geschrieben. Das heißt nicht zwangsläufig, dass sich auch alle Regelungen ändern, aber es wird einmal komplett neu formuliert und neu strukturiert. Das macht den Vorher-Nachher-Vergleich natürlich extrem schwierig. Aber wir hören einfach mal rein, was denn für die Abgeordneten so die zentralen Punkte sind.
Ich freue mich sehr, dass wir nach 26 Jahren heute das Postrecht novellieren. Und es ist schon gesagt worden, es ist ein guter Tag für Deutschland, weil wir die flächendeckende Sicherstellung mit Postdienstleistungen in Deutschland langfristig absichern. Und das ist eine ganz wesentliche Nachricht an 6 Tagen die Woche in jedem Teil Deutschlands. Außerdem bieten wir mehr Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und gehen auf die Arbeitsbedingungen auf dem Paketmarkt ein, wo man nicht bestreiten kann, dass es großen Handlungsbedarf gibt. Wir koppeln den Marktzugang daran, dass die Regelungen für Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Und wer sich nicht an die Spielregeln hält, verliert den Zugang zum Markt wieder.
Es ist auch gut so, dass wir jetzt auch im parlamentarischen Verfahren uns darüber Gedanken gemacht haben, wie die Menschen Zugang zu Informationen haben. Und deswegen war es uns ein Anliegen, auch als Freie Demokraten dafür zu sorgen, dass gerade die kleinen Presseblätter, die Blätter, die vielleicht nicht über große Verteilstrukturen verfügen, sondern die, die vor Ort, die lokalen Nachrichten, die das Feuerwehrfest oder den lokalen Sportverein berichten, dass die bei den Menschen auch weiterhin ankommen können. Und dafür geben wir ihnen Zugang zur Post. Und das ist richtig so.
Und wir senken die CO2-Emissionen um 80%, indem wir umstrukturiert haben, indem wir jetzt sagen können, dass die Post einfacher die Routen planen kann. Die Nachtflüge können wegfallen nach 63 Jahren. Damit schützen wir das Klima und sorgen gleichzeitig dafür, dass wir günstige Preise haben und dass die Post verlässlich kommt. Das ist der neue Rahmen, den wir für die Post hier und für die anderen Betriebe in dem Zusammenhang machen. Und das ist ein wichtiger Schritt in dieser Zeit nach vorne.
Die CO2-Reduktion und die Verzicht auf die Nachtflüge kommt vor allem durch die veränderten Laufzeitvorgaben zustande. Das bedeutet, im Gesetz ist festgelegt, wie lange die Zustellung von Briefen und Paketen so dauern darf. Bisher war die Vorgabe, dass 80% der Sendung am nächsten Werktag und 95% am zweiten Werktag zugestellt sein müssen. Diese Vorgabe wurde jetzt ausgedehnt. Ab nächstem Jahr müssen dann 95% am dritten Werktag zugestellt sein und 99% am vierten Werktag. Die Post hat jetzt also keinen Druck mehr, Briefe und inländische Pakete innerhalb von 2 Werktagen zuzustellen, sondern haben für den Großteil der Sendung 3 Werktage Zeit und für die komplizierten Zustellungen dann 4, also Inseln zum Beispiel. Damit erübrigt sich dann die Notwendigkeit, die Sachen per Flugzeug zu transportieren. Es geht übrigens nicht nur um Nachtflüge, wie Herr Audretsch gerade sagte, sondern es gab halt keine Tagflüge. Also alle Postflüge werden jetzt eingestellt, beziehungsweise wurden schon eingestellt. Das ist nämlich schon im Vorfeld im März passiert. Den Punkt mit den Zeitungen, den Herr Köhler von der FDP gerade im Mittelteil erwähnt hat, das fand ich auch eine interessante Regelung. Er bezieht sich damit auf eine Änderung, die jetzt in der Ausschussberatung noch dazugekommen ist, nämlich dass regelmäßig erscheinende Zeitungen und Zeitschriften am Erscheinungstag zugestellt werden müssen. Das wurde jetzt explizit in das Gesetz mit aufgenommen im Rahmen der sogenannten Universaldienstleistung, die halt sichergestellt werden muss. Es bleibt übrigens weiterhin so, dass an jedem Werktag zugestellt werden muss. Es war ja kurz im Gespräch, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass montags nicht mehr zugestellt werden sollte. Dieser Vorschlag ist aber wieder vom Tisch. Es steht weiterhin drin, dass jeden Werktag zugestellt wird. Die Zustellung darf nur eben durch diese Laufzeitverlängerung länger dauern als vorher. Laufzeitverlängerung hier ist auch schön. Wenn die CDU schon keine bei der Atomkraft kriegt, dann kriegt sie jetzt wenigstens eine bei der Post. Einen großen Part dieser Reform macht aber, Herr Roloff hat es im ersten Teil eben erwähnt, das ganze Thema Arbeitsbedingungen, Marktzugang und generell Marktregulierung der Postbranche aus. Denn gerade das Thema Arbeitsbedingungen für die ZustellerInnen war ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder ein großes Thema. Und wenn man Andreas Audretsch von den Grünen so zuhört, dann reden wir wirklich von dramatischen Zuständen.
Paketzusteller werden ausgebeutet. Es geht um fristlose Kündigungen, unzählige Überstunden, die nicht bezahlt werden. Es geht darum, dass unter dem Mindestlohn bezahlt werden. Das ist gängige Praxis in der Paketbranche. Es grassiert organisierte Kriminalität. Es geht um Bereicherung, Schwarzarbeit und alles auf dem Rücken von Menschen, die harte Arbeit machen und die dafür sorgen, dass wir unsere Pakete kriegen, die wir beim Online-Dienst irgendwo bestellen.
Und auf dem Rücken der ZustellerInnen ist hier tatsächlich wörtlich gemeint. Ein häufiger Kritikpunkt ist ja, dass die ZustellerInnen auch super schwere Pakete alleine transportieren und dann möglicherweise noch in den vierten Stock schleppen müssen. Das soll jetzt zumindest zum Teil unterbunden werden. Hier wird eine Regelung eingeführt, dass Pakete über 20 Kilo von zwei Personen transportiert werden müssen. Aber es gibt da eine kleine Einschränkung, denn Pakete über 20 Kilo können von einer Person transportiert werden, wenn technische Hilfsmittel gestellt werden. Da hatten im Vorfeld im Rahmen der Anhörung zum Beispiel Verdi oder auch der Betriebsratsvorsitzende der DHL Group schon sinngemäß gesagt, so ja super, und das technische Hilfsmittel ist dann im Zweifel eine klapprige Sackkarre, die allein schon 15 Kilo wiegt. Hier konnten sich Regierungskoalition und Bundesregierung nicht dazu durchringen, diese 20 Kilogramm Grenze wirklich hart reinzuschreiben. Es soll jetzt aber bis Jahresende noch eine ergänzende Verordnung erlassen werden, die genau festschreibt, welche technischen Hilfsmittel als geeignet gelten. Und die Abgeordneten der Regierungsfraktionen haben auch schon gesagt, eine Sackkarre wird definitiv nicht als geeignetes Hilfsmittel mit aufgenommen. Allerdings muss man aber auch sagen, in der Praxis wird dann trotzdem oft darauf verzichtet, diese technischen Hilfsmittel zu benutzen. Häufig werden ja schon welche gestellt. Allerdings muss man die erstmal aus dem Fahrzeug holen, dann muss man das Ding da draufpacken und das wieder alles verstauen. Und wenn man einfach 100 Stopps auf der Tour hat oder so, dann zählt jede Minute. Also im Zweifel wird es dann doch einfach geschleppt. Ich denke, den wirklichen Gesundheitsschutz hätte man hier nur dadurch erreicht, wenn man eben diese 20-Kilo-Grenze wirklich mit ins Gesetz geschrieben hätte. Aber das ist tatsächlich nur ein ganz kleines Detail in dieser Sache. Der größte Block beschäftigt sich wirklich mit der Marktregulierung, vor allem dem Marktzugang. Wer darf überhaupt Postdienstleistungen erbringen? Wer darf überhaupt ein Unternehmen aufmachen in dieser Branche? Und da passiert wirklich eine ganze Menge. Es soll ein Anbieterverzeichnis geben. Die Unternehmen müssen sich erst lizenzieren, also eine Lizenz beantragen, um an dem Markt teilnehmen zu dürfen. Es gibt umfangreiche Überwachungsvorgaben durch die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur darf dann auch Bußgelder verhängen und darf Unternehmen komplett vom Markt ausschließen, wenn bestimmte Vorgaben nicht erfüllt werden. Das ist wirklich ein ganzes Bündel an Vorgaben und enthält viele neue Aufgaben und Befugnisse für die Bundesnetzagentur. Die ist dann dafür zuständig, auch wirklich die Arbeitsbedingungen, vor allem auch die Arbeitszeitvorgaben in der Branche zu überwachen. Wie das unter anderem passieren soll, hören wir noch einmal von Sebastian Rohloff von der SPD.
Subunternehmer müssen sich jetzt bestätigen lassen, dass alle in ihrer Kette eingesetzten Unternehmen entsprechend überprüft wurden. Und es gibt eine Pflicht, die schon vorhandenen digitalen Daten aufzubereiten und vorzuhalten, damit es möglich ist, Verstöße gegen den Mindestlohn oder gegen die Arbeitszeit festzustellen und da, wo es Verstöße gibt, diese endlich abzustellen. Das hilft auch dem Zoll und der Bundesnetzagentur bei der entsprechenden Kontrolle.
Bei den digitalen Daten, von denen er hier spricht, geht es unter anderem auch um die Tracking-Daten, die wir selber als EmpfängerInnen zum Beispiel in den verschiedenen Anbieter-Apps einsehen können. Da gibt es ja oft so eine Info, ja, das Fahrzeug ist jetzt gerade drei Straßen weiter und dann noch drei Stopps und dann ist dein Paket da und so. Diese Daten, die ja offensichtlich schon da sind, müssen dann, wenn es sich um Subunternehmer handelt, auch von den beauftragenden Unternehmen laufend überprüft werden und müssen auch der Bundesnetzagentur und dem Zoll bei Kontrollen zur Verfügung gestellt werden. Die parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brandner sprach auch schon ganz enthusiastisch davon, dass man das ja irgendwann auch mal mit KI auswerten könnte. Und ich dachte mir so, ja, kann man. Aber lassen Sie uns doch vielleicht einen Schritt nach dem anderen machen. Danke. An dieser Vorgabe merkt man aber auch schon, dass diese ganze Regulierung jetzt auch auf Subunternehmer durchgereicht wird. Jeder Anbieter muss sicherstellen und dafür sorgen, dass die Subunternehmer und deren Subs diese ganzen Vorgaben auch einhalten. Aber auch hier konnten sich Bundesregierung und Regierungsfraktionen nicht dazu durchringen, diese Subunternehmerketten komplett zu verbieten oder einzuschränken auf bestimmte Stoßzeiten, Weihnachten zum Beispiel. Das waren auch Vorschläge, die im Raum standen. Das ist allerdings nicht passiert. Subunternehmerketten sind weiterhin möglich. Den Anbietern wird aber auferlegt, die Durchsetzung aller Vorgaben in dieser ganzen Kette sicherzustellen. Also so eine Art Lieferkettengesetz für die Postbranche. Und wie das immer so ist mit Marktregulierung, was die einen als Regulierung bezeichnen, bezeichnen die anderen als überbordende Bürokratie. Denn was hier natürlich auch passiert, wenn so viele neue Vorgaben eingeführt werden, dann gibt es auch jede Menge neue Informations- und Berichtspflichten. Hans-Jörg Durz von der Union hat uns die mal aufgelistet.
Zu der Vielzahl von Berichtspflichten, denen alle Unternehmen ohnehin in den unterschiedlichsten Gesetzen unterliegen, schreibt das Postgesetz zusätzlich vor. Einen Bericht zu Laufzeitmessungen und anderen Universaldienstvorgaben. Einen Bericht zur Erprobung neuer Modelle der Postversorgung. Eine Anmeldepflicht in einem Anbieterverzeichnis. Das Wirtschaftsministerium erstellt alle drei Jahre einen Bericht zum Universaldienst. Die Bundesnetzagentur erstellt alle 5 Jahre einen Evaluierungsbericht. Die Bundesnetzagentur erstellt alle 2 Jahre einen Tätigkeitsbericht zum Postsektor. Die Bundesnetzagentur erstellt zukünftig regelmäßig einen Bericht zu Treibhausgasemissionen von Unternehmen ab einem bestimmten Umsatz und zu den Treibhausgasemissionen des ganzen Sektors. Für das neue Nachhaltigkeitslabel können Unternehmen weitere Daten liefern. Unternehmen müssen Daten für den digitalen Atlas liefern. Unternehmen müssen ohnehin zu sämtlichen Berichten Daten liefern. So müssen an die Bundesnetzagentur auch Daten zur Erfüllung der Berichtspflichten an die EU-Kommission geliefert werden. Dazu werden die Unternehmen zukünftig verpflichtet, ihre Subunternehmer bei Arbeitszeit, Arbeitsentgelt und Abführung von Sozialabgaben zu kontrollieren. Eigentlich eine staatliche Aufgabe.
Und dann gibt's noch ein paar Verordnungen, denen auch noch Berichtspflichten geregelt sind, aber das lassen wir mal kurz weg. Also da kommt schon einiges zusammen, das muss man schon sagen. Es werden auch jede Menge neue Daten gesammelt und auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das finde ich persönlich ja gar nicht mal so schlecht, denn das ermöglicht uns ja überhaupt erst einen Überblick zu bekommen, um auch einschätzen zu können, okay, was passiert überhaupt in dieser Branche, die ja einfach eine zentrale Infrastruktur ist. Denn nur mit ordentlichen Daten kann man auch ordentliche Entscheidungen treffen und dafür müssen Daten natürlich gesammelt und ausgewertet werden, das liegt in der Natur der Sache. Klar ist aber auch, sowohl in den Unternehmen als auch in den Aufsichtsbehörden entsteht dadurch neuer Aufwand. Neuer Aufwand heißt auch neue Kosten. Die Bundesregierung rechnet mit ungefähr 3,2 Millionen Euro pro Jahr aus dem Bundeshaushalt, um das Ganze auf der Behördenebene umzusetzen. Insgesamt würde ich aber feststellen, da ist eine ganze Menge passiert. Ich habe jetzt auch bei weitem noch nicht alle Regelungen angesprochen. Wie gesagt, das Gesetz wurde komplett neu geschrieben. Ob es nun wirklich zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen führt, ob es möglicherweise zu einer Verschlechterung der Dienstleistungen führt, wie auch die Gruppe Die Linke befürchtet und wie sich das generell auf die Branche auswirkt, das werden wir dann ab dem nächsten Jahr zu sehen bekommen.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes.
Wir machen jetzt so ein bisschen fließenden Übergang in die Rubrik Sonstiges. Auf unser nächstes Gesetz möchte ich gar nicht so intensiv eingehen. Erstens, weil ich es inhaltlich nicht wirklich erklären kann. Es ist echt kompliziert. Und zweitens, weil es auch wahrscheinlich nur sehr wenige interessiert und kaum jemanden betrifft. Aber ich persönlich fand es dann doch wieder zu interessant, um es komplett in Sonstiges zu verschieben. Es geht um das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz. Und alle so, was? Beim Musterverfahren ist die Idee, dass wenn es in einer Sache, zum Beispiel einem großen Betrugsskandal oder so, mehrere hundert oder tausend Geschädigte gibt, dass die dann halt nicht alle einzeln dagegen klagen müssen, sondern sich zu einer Sammelklage zusammentun, dass es dann einmal so ein Musterverfahren gibt. Alle, die davon betroffen sind, schließen sich dem an und auf der Basis sollen dann theoretisch alle relativ einfach ihr Recht durchsetzen können. Die Betonung liegt hier auf theoretisch. Dieses Kapitalanleger-Musterverfahren wurde im Jahr 2005 eingeführt und man nannte es damals Lex Telekom. Das gibt schon einen Hinweis darauf, was der Auslöser war. Wir spulen mal kurz zurück in die frühen Nullerjahre, in die Zeit der Dotcom-Blase. Und die Älteren werden sich vielleicht erinnern, damals ist die Telekom an die Börse gegangen und es gab eine groß angelegte Werbekampagne zum Start der Telekom-Aktie. Es war ein Riesenbohai, es gab Fernsehspots mit, ich meine, es war Manfred Krug, sehr bekannter Schauspieler damals, also Riesenaktion. Tausende Menschen haben sich auf diese Telekom-Aktie gestürzt. Die Telekom-Aktie stürzte auch, und zwar brutal ab, hat sich auch nie wieder wirklich davon erholt. Und am Ende stellte sich raus, dass die ganzen Wertpapierprospekte, die ganzen Werbeversprechen, sagen wir, nicht so nah an der Realität waren, wie man das gerne gehabt hätte. Und damit all die Menschen, die damals teilweise ihre kompletten Ersparnisse in diese Telekom-Aktie gesteckt haben, nicht jeder einzeln dagegen klagen müssen, um so ein bisschen was davon zurückzubekommen, wurde dann dieses Kapitalanleger-Musterverfahren eingeführt. Katharina Willkomm von der FDP erzählt uns aber mal kurz, was das Problem dabei war.
Um die Relevanz und gleichzeitig das Problem des KapMuk zu verstehen, genügen zwei Zahlen, 16.000 und 20. Sie stammen aus dem Musterverfahren zum dritten Börsengang der Telekom. 16.000 Anleger haben einen Schaden erlitten und hätten ohne das KapMuk in 16.000 Einzelklagen um ihr Recht streiten müssen. Eine Flut an Fällen, die die Gerichte vermutlich überlastet hätten. Wir brauchen das KapMuk, um solche Massen gleichgelagerter Fälle effizient und kostengünstig bewältigen zu können. 20 Jahre dauerte das Verfahren gegen die Telekom. Unvorstellbar lang. In dieser Zeit haben einige der Kläger Kinder bekommen, die vor dem Prozessende schon ihr Abitur hatten. Die KapMuk-Verfahren sind offenbar zu komplex und die Abläufe zu zeitintensiv.
Dass diese Verfahren nicht so richtig effektiv sind, ist jetzt keine neue Information. Ich verlinke euch da mal einen Artikel aus der Süddeutschen aus dem Jahre 2012. Da wurde das Gesetz schon mal nachgebessert, weil man festgestellt hat, dass gerade in diesem Telekom-Prozess damals überhaupt nicht das gewünschte Ziel erfüllt wurde und dass dieses Verfahren in keiner Weise irgendwie schneller gegangen wäre, im Gegenteil. Damals wurde schon ein bisschen nachgebessert und jetzt hat man aber festgestellt, okay, funktioniert immer noch nicht so richtig und jetzt soll es nochmal nachgebessert werden. Da gibt es auch einen gewissen Handlungsdruck, denn das Gesetz wäre jetzt zum 31. August ausgelaufen. Das sollte nicht passieren, man wollte aber auch nicht nur die Frist verlängern, sondern hat diese Reform jetzt doch rechtzeitig auf den Weg gebracht. Ob es was bringt und ob es die Verfahren wirklich beschleunigt, kann ich, wie gesagt, überhaupt nicht beurteilen. Die Meinung in der Debatte ging natürlich ein bisschen auseinander. Die CDU war der Meinung, dass es sich eher um eine Verschlimmbesserung handelt. Sie konnten aber ehrlich gesagt selber gar nicht so wirklich sagen, inwiefern denn eigentlich. Also hatten keine tatsächlichen Punkte, keine tatsächlichen Verbesserungsvorschläge gebracht, sondern die einzige Forderung bestand dann darin, das Gesetz nochmal 5 Jahre zu verlängern und dann in aller Ruhe nochmal zu gucken. Ich weiß nicht, wie zielführend das jetzt ist. Aber ich denke, wir können es eventuell direkt schon beobachten bei dem Musterverfahren in der Sache Wirecard, das seit Mitte letzten Jahres läuft und auf das diese Reform ja möglicherweise schon Auswirkungen haben wird.
Ich rufe auf die Zusatzpunkte 14a bis 14d, Beratung der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses zu dem Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten zu, dem 4. Gesetz zur Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, zu dem Gesetz zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung sowie zu dem 10. Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes.
Der Vermittlungsausschuss hat endlich mal wieder getagt. Das hat jetzt auch eine ganze Weile gedauert. Es war eigentlich angekündigt, dass noch eine Sitzung im März stattfinden sollte. Der wurde aber aus Termingründen verschoben, was auch immer das bedeuten soll. Aber jetzt am 12. Juni hat dann doch eine Sitzung stattgefunden und es wurde auch bei fast allen Vorhaben jetzt eine Einigung erzielt. Ein einziges Gesetz ist jetzt noch in der Warteschleife, nämlich das Gesetz zur Dokumentation von Gerichtsverhandlungen. Da gibt es immer noch keine Einigung, aber zu 4 Gesetzen konnte eine Einigung erzielt werden, die jetzt auch schon vom Bundestag und vom Bundesrat beschlossen wurden. Das heißt, diese 4 Gesetze können jetzt endlich in Kraft treten. Fangen wir mal an mit den Videokonferenzen in der Zivilgerichtsbarkeit. Da geht es darum, mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass man in einem Zivilprozess, zum Beispiel wenn man da als Kläger, als Beklagter oder auch als Zeuge auftritt, eben nicht zwingend ins Gericht kommen muss, sondern sich auch per Videokonferenz in die Verhandlung dazuschalten kann. An einigen Gerichten gibt es diese Möglichkeit schon. Das wurde zu Zeiten der Corona-Pandemie erstmals auch in größerem Umfang genutzt. Jetzt wollte dieses Gesetz da aber eine gewisse Verbindlichkeit einbauen und auch einen gewissen eingeschränkten Anspruch darauf einführen. Da hat wohl vor allem das Thema vollvirtuelle Prozesse zum Streit geführt. Also wenn auch der Richter oder die Richterin im Homeoffice ist, da ging den Ländern die Regelung zu weit, unter welchen Bedingungen das angeordnet werden kann. Und das wurde jetzt ein bisschen wieder zurückgeschraubt. Ein Schritt vorwärts hat aber wohl das Bundesschienenwegeausbaugesetz gemacht. Das findet zumindest Thorsten Herbst von der FDP.
Der größte Brocken war sicher das Bundesschienenwegeausbaugesetz. Der Gesetzestitel klingt etwas technokratisch, aber am Ende ist das eine wirklich historische Entscheidung. Wir alle kennen das, wenn wir mit der Bahn unterwegs sind. Die pünktliche Ankunft wird oft zum Glücksspiel und es hat viel mit dem Zustand unseres Schienennetzes zu tun. Ein Schienennetz, das über Jahrzehnte vernachlässigt wurde. Wir haben jetzt einen neuen Weg beschritten. Der Bund wird zum ersten Mal in die Instandhaltung, in die Modernisierung unseres Schienennetzes investieren. Wir machen es möglich, dass ganze Korridore saniert werden. Und wir stellen auch die erforderlichen Mittel dafür bereit, dass entsprechende Schienenersatzverkehre gemeinsam mit den Ländern ermöglicht werden. Ich finde, das ist ein echter Durchbruch, auf den wir stolz sein können.
Bei der Einigung geht es vor allem darum, dass der Bund sich mehr an dem Ausbau der Schienenwege und vor allem auch an der Instandhaltung der Schienenwege beteiligen kann. Vorher war das wohl nur für Neubauprojekte in bestimmten Bereichen möglich. Diese Möglichkeiten werden jetzt hier durch die Einigung ausgedehnt. Die CDU ist nicht ganz so enthusiastisch wie Herr Herbst. Thorsten Frei hat in seiner Rede darauf hingewiesen, dass aus Sicht der Union da immer noch so diverse Sachen fehlen.
Wir haben zahlreiche Defizite bei der Bahn. Und mit den Maßnahmen, die Sie ergreifen, verschlimmbessern Sie sie im Grunde genommen. Wir haben eine Reihe von Vorschlägen im vergangenen Jahr gemacht unter der Federführung meines Kollegen Ulrich Lange, wie man die Bahn neu aufstellen kann, indem man die Holding entflechtet, indem man Transparenz bei den Ausgaben schafft, indem man die Schieneninfrastruktur vom Transport trennt und vieles andere mehr, um grundlegende Herausforderungen zu beantworten. Mit Ihrem Gesetz erreichen Sie nichts davon. Ganz im Gegenteil, die eher toxischen Strukturen der Deutschen Bahn, die werden dadurch verstärkt und perpetuiert. Und deswegen wird mit Ihrem Gesetz nichts besser.
Das dritte Gesetz, das nun endlich in Kraft treten kann, ist das Online-Zugangsgesetz 2.0. Wir sprachen darüber ausführlich in den Folgen 26 und 31. Die Änderungen durch die Einigung sind jetzt auch gar nicht so umfangreich. Es wurden noch ein paar technische Details bei den Authentifizierungsverfahren geändert. Es kann da jetzt zum Beispiel auch das Elster-Zertifikat, das viele aus dem Steuerumfeld schon haben, auch zur Authentifizierung benutzt werden. Und abgesehen davon wurde noch beschlossen, dass die sogenannte Bund-ID, also diese zentrale Bürger-Account, zu einer Deutschland-ID weiterentwickelt werden soll. Die Deutschland-ID soll dann der einheitliche Benutzer-Account für wirklich alle Online-Dienste aller Behörden werden, mit dem man sich dann also überall einloggen kann. Das klingt grundsätzlich nach einer super Idee, aber können wir über den Namen nochmal sprechen? Also Bund-ID fand ich ja schon cringe. Aber Deutschland-ID, das ist abgekürzt DID, also DID, also Dissociative Identity Disorder. Ich weiß nicht, können wir das vielleicht nicht machen? Ach, schwierig. Gesetz Nummer 4 ist tatsächlich ein Überraschungskandidat, in letzter Minute noch eingestiegen. Es geht um die 10. Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Das war ja auch so eine merkwürdige Geschichte. Hatte ich hier im Podcast gar nicht so ausführlich besprochen, weil mir nicht klar war, dass es sich hier um ein hochemotionales, kontroverses Thema handelt. Weiß sie ja vorher immer nicht. Deswegen lasse ich Detlef Müller von der SPD einmal kurz zusammenfassen, was hier das Ziel war.
Die Kommunen erhalten nun, wie von über 1000 Städten, Gemeinden und Landkreisen über eine Initiative gefordert, zusätzliche Spielräume. Denn vor Ort wird am besten gewusst, welche Maßnahmen für bessere Verkehrsverhältnisse notwendig sind. Und so kann eben eine Kommune selbst entscheiden, wie sie 30er-Zonen anordnet, möglicherweise verbindet, aber eine flächendeckende Einrichtung von Tempo-30-Zonen wird es da nicht geben.
Das Gesetz wurde dann aber im Bundesrat abgelehnt und zwar ohne den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das war schon im November letzten Jahres. Dann lag das Gesetz eine ganze Weile rum, keiner hat sich drum gekümmert. Alle haben darauf gewartet, dass entweder das Bundesverkehrsministerium oder der Bundestag jetzt mal den Vermittlungsausschuss anrufen. Aber das ist halt monatelang nicht passiert. Ich verlinke euch dazu noch eine Folge der Lage der Nation, die dann zwischendurch mal nachgeforscht hat, was dann jetzt das Problem ist. Die haben aber auch keine wirklich informative Antwort bekommen. Aber jetzt Anfang Juni plötzlich hat dann doch das Verkehrsministerium das Ganze in den Vermittlungsausschuss geschickt, sodass es eben in dieser Sitzung noch mit beschlossen werden konnte. Interessanterweise ist die Änderung, die jetzt durch den Vermittlungsausschuss herbeigeführt wurde, absolut minimal. Es wird exakt ein Satz geändert und das noch nicht mal wirklich inhaltlich, sondern nur im Satzbau. Da geht es darum, welche Bedingungen Rechtsverordnungen erfüllen müssen, dass sie den Schutz der Umwelt, den Schutz der Gesundheit, den Schutz der städtebaulichen Entwicklung und so weiter berücksichtigen müssen. Und da hieß es vorher, dass sie auch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigen müssen. Und jetzt heißt es, die Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigen und die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigen dürfen. Das ist die ganze Änderung. Also das Straßenverkehrsgesetz kann jetzt im Prinzip fast so in Kraft treten, wie der Bundestag es verabschiedet hat. So viel zum Bericht aus dem Vermittlungsausschuss und damit kommen wir zu den weiteren Gesetzen, die vom Bundestag abgestimmt wurden, die ich mir aber nicht genauer angeguckt habe. Und wir starten mal mit einer guten Nachricht für alle, die BAföG beziehen. Die BAföG-Sätze werden jetzt doch erhöht. Wir hatten uns ja in der letzten Folge ausführlich mit dem dritten Upgrade für das BAföG beschäftigt und da war ein großer Kritikpunkt, dass trotz der Preissteigerung der letzten Jahre auch diesmal keine Erhöhung der Bedarfssätze geplant war. Stattdessen sollte aber die Mindestrate für die Rückzahlung angehoben werden. Nach der Beratung in den Ausschüssen machen wir es jetzt doch andersrum. Die Anhebung der Mindestrate ist wieder gestrichen. Dafür steigen aber die Bedarfssätze um 5%, die Wohngeldkomponente um 20 Euro und die Freibeträge wurden noch weiter angehoben. Der Höchstsatz steigt nun also von 812 auf 855 Euro und zwar ab August. Gut, 43 Euro sind jetzt nicht die Welt, aber wie man so schön sagt, 43 Euro haben oder nicht haben, sind schon 86. Auch unser zweites Gesetz haben wir in einer früheren Folge schon mal ausführlich besprochen, nämlich in Folge 31. Das Cannabis-Gesetz wurde nochmal aktualisiert. Das geht zurück auf eine Protokollerklärung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die er im März im Bundesrat abgegeben hat. Das war quasi die Bedingung des Bundesrats, das Cannabis-Gesetz durchzuwinken und nicht in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Mit dieser Änderung wird jetzt der Handlungsspielraum der Länder ausgeweitet. Es sind jetzt zum Beispiel keine jährlichen Kontrollen mehr vorgeschrieben, sondern nur noch regelmäßige. In welchem Turnus können die Länder also selber entscheiden? Dann gab es noch ein paar Klarstellungen darüber, was die Bubatz-Vereine dürfen und was sie nicht dürfen. Anbauvereinigung, ich weiß. Sind aber alles eher kleinere Änderungen, nichts Fundamentales, soweit ich das erkennen kann. An dieses Gesetz gekoppelt war auch noch eine kleine Änderung am Straßenverkehrsgesetz, mit dem für Cannabis ein neuer Grenzwert für die Teilnahme am Straßenverkehr festgelegt wurde. Genau wie die berühmte 0,5-Promille-Grenze gibt es jetzt also auch eine THC-Grenze, ab der du nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen darfst. Und zwar liegt die bei 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist, aber laut der Expertenkommission, die das vorgeschlagen hat, soll das etwa 0,2 Promille Blutalkohol entsprechen. Für Fahranfänger und Leute unter 21 gilt aber weiterhin die Nullgrenze, also 0 Alkohol, 0 THC. Dann hatten wir noch die zweite Änderung des Düngegesetzes. Da geht es wieder einmal um die Umsetzung von EU-Vorschriften, genauer um die Umsetzung der EU-Düngeprodukte-Verordnung. Diese Verordnung legt Mindeststandards fest, die Düngeprodukte innerhalb der EU erfüllen müssen und dadurch sollen Gesundheitsrisiken für Mensch, Tier und auch die Pflanzenwelt verringert werden. Und es soll vor allem den Grundwasserschutz stärken, dadurch, dass das Grundwasser dann weniger durch Nitrat belastet werden soll. Mit dem Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz soll, wenig überraschend, die Digitalisierung im Justizbereich noch weiter vorangetrieben werden. Ihr merkt schon, da gibt es gerade eine ganze Reihe Gesetze, die sich damit beschäftigen. Da ist aber auch echt viel zu tun. In diesem Gesetz findet sich relativ viel Kleinkram aus verschiedenen Bereichen. Es wird zum Beispiel die Möglichkeit eines digitalen Strafantrags geschaffen. Es geht um hybride Aktenführung mit teilweise geheimhaltungspflichtigen Unterlagen. Es werden weitere Möglichkeiten für Videokonferenzen geschaffen und vieles mehr. Und so langsam muss man wirklich sagen, also wenn diese ganzen Gesetze, die gerade unterwegs sind, da keinen Fortschritt bringen, dann weiß ich es auch nicht mehr weiter. Dann wurde noch das Hochbaustatistikgesetz geändert. Wie der Name schon verrät, kümmert sich dieses Gesetz um die Erfassung von Statistiken zum Thema Hochbau, insbesondere zum Wohnungsbau. Hier wurden jetzt noch ein paar Daten geändert und es werden zusätzliche Merkmale mit aufgenommen, die jetzt in dieser Statistik erfasst werden sollen. Unser nächstes Gesetz, wir haben ungefähr die Hälfte, ein paar kommen noch, ist das Gesetz über die Lehrverpflichtung des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen des Bundes. Hier geht es um mehrere sehr unterschiedliche Änderungen von dienstrechtlichen Vorschriften für Lehrpersonal an Hochschulen. Da werden auch ganz verschiedene Sachen umgesetzt, die sich wohl in den letzten Jahren ein bisschen angesammelt haben. Da geht es um die Erstellung von dienstlichen Beurteilungen. Das geht wohl auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zurück. Dann werden auch hier der Einsatz von Videotechnik und Videokonferenzen entfristet. Und dann fand ich noch eine interessante Regelung, dass nicht-binäre Menschen, also Menschen, die sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren, selbst wählen können, welche Amtsbezeichnung sie führen möchten. Also ihr merkt schon, das Gesetz ist so ein bisschen, Überschrift ist diverse Änderung. Eine Änderung hatten sie wohl im ursprünglichen Gesetzentwurf noch vergessen, die ist ihnen dann erst in der Beratung eingefallen. Im Rahmen der Beschlussempfehlung wurde dann nämlich noch eine Änderung von mehreren Gesetzen eingefügt. Hier geht es um Hinzurechnungsbeträge, also Zuverdienstmöglichkeiten. Und da wurde jetzt die Angabe von festen Beträgen, die vorher drin standen, durch Verweise auf die Minijobgrenze ersetzt. Also es ändert sich sachlich nichts. Es ändert sich auch an den Grenzen nichts. Es steht jetzt nur eben kein fester Betrag mehr im Gesetz, sondern es wird auf die Minijobgrenze verwiesen, weil ja die Minijobgrenze jetzt auch immer dynamisch angepasst wird und sich zusammen mit dem Mindestlohn verändern kann. Und damit man dann nicht jedes Mal diese Gesetze ändern muss, hat man das eben über so einen Verweis gelöst. Das ist genau die Sorte Änderung, die man auch ruhig mal als Trojaner machen kann. Das ist ja auch von meiner Seite völlig okay. Ich hätte da einfach nur gerne mehr Transparenz und würde das gerne einfach auf der ersten Seite der Beschlussempfehlung lesen und mir nicht jedes Mal aus den Tabellen rausgraben müssen. Dankeschön. Im Berufsbildungsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz geht es genau um diese zwei Dinge. Einmal soll das gesamte amtliche Verfahren zum Thema Berufsausbildung digitalisiert werden. Dafür werden an verschiedenen Stellen Schriftformerfordernisse abgebaut. Es kann zum Beispiel jetzt auch ein Ausbildungsvertrag in Textform, also in digitaler Form, abgefasst werden. Und es soll ein mediendruckfreies Verfahren für digitale Berichtshefte geben. Das wird sehr viele Azubis freuen. Das macht nämlich diese ganze Copy-Paste-Thematik sehr viel einfacher. Können wir diese Berichtshefte nicht einfach komplett lassen? Mal ganz ehrlich, wen interessiert das? So, das war der eine Punkt. Bei dem anderen Punkt geht es um die Anerkennung von Berufsausbildungsleistungen, die nicht formal einer Berufsausbildung entsprechen. Allgemein formuliert geht es also darum, Fähigkeiten anzuerkennen, die man auf irgendeinem anderen Wege erlernt hat, die aber eben keine offizielle Berufsausbildung sind. Das soll den Zugang besonders für Quereinsteiger zu bestimmten Berufen erleichtern. Dann hatten wir noch das Gesetz zum Schutz Minderjähriger bei Auslandsinformationen. Ehen. Hier geht es um die Situation, dass wenn Minderjährige, also unter 16-Jährige im Ausland verheiratet wurden, nach Deutschland kommen, wo Heiraten unter 16 nicht möglich ist. Und bisher war es so, dass die Ehe dann einfach für ungültig erklärt wurde. Da hatte im letzten Jahr, im Februar 23, das Verfassungsgericht festgestellt, dass dieses komplette Annullieren, diese komplette Unwirksamkeit dieser Ehe so nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist und hat dem Gesetzgeber auferlegt, bis zum 30. Juni 24 eine Neuregelung zu schaffen. Das ist hiermit also fristgerecht passiert. Der Gesetzgeber bleibt allerdings dabei, dass eine Ehe mit einer 16-Jährigen unwirksam wird. Es werden jetzt allerdings im Gegensatz zu vorher diverse Unterhaltsansprüche ergänzt. Das war auch der Punkt, der dem Verfassungsgericht missfallen hat. Die RichterInnen hatten sogar selbst eine Übergangsregelung zu diesen Unterhaltsansprüchen erlassen und diese wurde jetzt mehr oder weniger in das Gesetz übernommen. So, das waren die normalen Gesetze, sage ich mal. Und jetzt hatten wir noch ein paar internationale Übereinkommen, die im Bundestag ratifiziert wurden. Fangen wir an mit dem Übereinkommen zur Gründung des Square Kilometer Array Observatoriums. Dieses SKAO ist ein Netzwerk aus Radioteleskopen, das zurzeit im Bau ist und laut Plan so 2029 fertig sein soll. Es soll dann, wenn es fertig ist, die größte wissenschaftliche Einrichtung der Welt sein. Und, das finde ich das Coole daran, es wird sich über drei Kontinente erstrecken, denn diese Radioteleskope, die da zusammengeschlossen werden, stehen nicht alle an derselben Stelle, sondern stehen zum Teil in Australien und zum Teil in Südafrika. Die Verwaltungszentrale, von der das gesteuert wird, steht in Großbritannien. So, und jetzt fragt ihr euch, ja cool, aber was hat der Bundestag damit zu tun? Getragen und gebaut, organisiert wird das Ganze von einem internationalen Zusammenschluss aus 7 Ländern, nämlich Australien, China, Italien, Niederlande, Portugal, Südafrika und Großbritannien. Deutschland war da auch schon mal dabei, nicht als Gründungsmitglied, hatte sich dem Übereinkommen aber mal angeschlossen, ist allerdings 2015 wieder ausgestiegen und hatte in den letzten Jahren nur einen Beobachterstatus. Jetzt soll aber wieder beantragt werden, dass Deutschland wieder stimmberechtigtes Vollmitglied wird und die Max-Planck-Gesellschaft als ausführendes Institut sich eben auch aktiv an der Forschung beteiligen kann. Finde ich eine coole Sache, weil Weltraum ist halt cool. Ich fände es schade, dass es dazu gar keine Debatte gab, aber andererseits, ja, viel zu debattieren gab es da auch nicht. Abgesehen von der Union, die damals ausgestiegen sind, waren sich alle einig, dass man gerne wieder einsteigen möchte. Insofern war das eher eine Formalität. Übereinkommen Nummer 2 ist das Abkommen mit Frankreich über die grenzüberschreitende Berufsausbildung. Das ist eine Vereinbarung mit Frankreich, dass Leute, die in der Grenzregion zwischen Deutschland und Frankreich leben, ihre Berufsausbildung teilweise in Deutschland, teilweise in Frankreich machen. Also zum Beispiel den theoretischen Teil einer deutschen Berufsschule, aber den praktischen in dem Betrieb in Frankreich. Da hat es auf französischer Seite ein paar Gesetzesänderungen gegeben und die mussten jetzt in das Abkommen übernommen werden. Und bei unserem letzten Übereinkommen geht es um das Völkerstrafrecht, genauer gesagt um das römische Statut, das die Regelung um den Internationalen Strafgerichtshof und das internationale Strafrecht beinhaltet. Hier wurden jetzt noch weitere Tatbestände aufgenommen, unter anderem die des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Sklaverei, das Gefangenhalten eines unter Zwang geschwängerten Menschen sowie des erzwungenen Schwangerschaftsabbruchs. Und hier ist jetzt noch eine spannende Sache drin. Normalerweise ist es ja so bei diesen Übereinkommen, das wird einfach 1:1 so übernommen, wie es im Übereinkommen steht, denn das ist ja schließlich das, worauf man sich geeinigt hat auf internationaler Ebene. In diesem Fall geht jetzt aber die deutsche Umsetzung über das hinaus, was im Übereinkommen beschlossen wurde. Gleichzeitig werden die Institutionen aufgefordert, diese deutsche Regelung auch in das römische Statut und in das Völkerstrafrecht mit aufzunehmen. Das ist auch eine interessante Konstruktion, da war mir nicht klar, dass das auch geht. So, dann haben wir es geschafft. Das waren alle Gesetze, über die in diesen beiden Sitzungswochen abgestimmt wurden. Und eine kleine Handvoll wurde auch noch in die Ausschüsse überwiesen.
Was war sonst noch?
In erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurde das Medizinforschungsgesetz, das Gesetz zum Schienenlärmschutz, die Bundeswehreinsätze EUFOR Althea, KFOR und UNIFIL, der Vertrag mit Brasilien über die Rechtshilfe in Strafsachen, die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des Stabilisierungsfondsgesetzes und zwei Gesetzentwürfe aus der Opposition, nämlich das Anpassungsverfahrensaussetzungsgesetz und das Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Aufhebungsgesetz. Außerdem gab es auch wieder einige Berichte der Bundesregierung, über die debattiert wurde, nämlich den Bericht über die Beteiligung von PolizistInnen an internationalen Polizeimissionen, den Umweltbericht 2023, der nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit und ein Aktionsplan der Bundesregierung für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Außerdem gab es auch noch einen Antrag der Regierungskoalition, der beschlossen wurde. Hier geht es um die Beauftragung der Prognos AG mit einer wissenschaftlichen Evaluation über Aufklärungsunterlagen und Informationsangebote zum Thema Organ- und Gewebespende. Ansonsten ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Ich habe noch zwei personelle Veränderungen mitzuteilen. Zwei Abgeordnete der CDU-CSU haben ihr Mandat niedergelegt. Diana Stöcker von der CDU hat Anfang Juni ihr neues Amt als Oberbürgermeisterin in Weil am Rhein angetreten und ist deshalb aus dem Bundestag ausgeschieden. Ihre Nachfolge übernimmt Ingo Wellenreuther aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Stadt. Der CSU-Abgeordnete Stefan Müller wird im August neuer Verbandspräsident des Genossenschaftsverbands Bayern und genau wie kürzlich bei Andreas Scheuer gilt, da der Sitz von Stefan Müller ein Überhangmandat war, rückt hier niemand nach. Die Unionsfraktion verliert dadurch einen Sitz im Bundestag. Es werden ja auch einige Abgeordnete demnächst aus dem Bundestag ins Europaparlament wechseln. Da habe ich aber noch nicht alle Namen zusammen und weiß auch noch nicht, wer dann nachrückt. Das reiche ich dann in der nächsten Folge nach. Und der Geschäftsordnungsausschuss hat offensichtlich seinen normalen Turnus wieder aufgenommen, denn auch in dieser Woche wurde die Immunität von zwei Abgeordneten aufgehoben. In beiden Fällen scheint es aber um schon bekannte Vorgänge zu gehen, denn bei der einen Abgeordneten handelt es sich um Nicole Bauer von der FDP. Deren Immunität wurde letztes Jahr im Mai schon einmal aufgehoben. Damals ging es um die Durchführung von Durchsuchungsbeschlüssen. Und jetzt geht es um die Aufnahme eines Strafverfahrens. Also die Vermutung liegt wohl nahe, dass es sich hier um dieselbe Sache handelt. Da steht der Verdacht der Steuerhinterziehung im Raum. Und auch die zweite Immunitätsaufhebung betrifft einen alten Bekannten, nämlich mal wieder Peter Büstron. Das ist nämlich schon seine vierte. Sicher ist aber, dass das seine letzte Immunitätsaufhebung im Bundestag war, denn er ist einer von denen, die jetzt ins Europaparlament wechseln. Für die Statistik heißt das, wir hatten bisher 16 Immunitätsaufhebungen in der 20. Wahlperiode. Ein Wettbewerb, an dem weiterhin nur die AfD und die FDP teilnehmen. Und es steht jetzt 11:5 für die AfD. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Tagesordnung und kommen zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Wir haben jetzt noch zwei Sitzungswochen vor der Sommerpause. Die starten auch schon sehr bald, nämlich übernächste Woche am 26. Juni. Und am 5. Juli ist dann die letzte Sitzung. Für die letzte Juniwoche stehen jetzt auch schon ein paar Tagesordnungspunkte fest. Es scheint eine kleine Gesundheitswoche zu werden. Zur Debatte stehen sowohl das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz als auch das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Ich glaube, die haben auch so einen kleinen Wettbewerb laufen, wer den längsten Gesetzesnamen hinbekommt. Außerdem sollen in der Woche auch noch die drei eben schon erwähnten Bundeswehreinsätze verlängert werden. Auch das Gesetz zum Schienenlärmschutz steht auf der Tagesordnung. Und dann gibt es noch ein weiteres zur Einführung einer elektronischen Präsenzbeurkundung. Und es soll noch eine weitere Änderung des Abgeordnetengesetzes vorgelegt werden. Die ist aber noch nicht raus. Deswegen kann ich da noch nicht sagen, worum es geht. Das ist das, was bisher schon bekannt ist. Ich bin mir aber gerade in diesem Fall sehr sicher, dass da noch eine ganze Menge kommen wird. Denn vielleicht habt ihr es mitbekommen, seit Freitag läuft ja die Männerfußball-EM und das ist ja immer so eine Zeit, wo man sehr genau darauf achten muss, was im Bundestag passiert. Das wusste schon Horst Seehofer. Also da werde ich auf jeden Fall sehr wachsam sein. Wir hören uns dann also auch, sofern nichts dazwischen kommt, direkt nach der letzten Sitzungswoche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Ganz lieben Dank an alle, die diesen Podcast finanziell unterstützen per PayPal oder auf anderen Wegen. Passt auf euch auf. Bis bald und Seto.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 26. Juni 2024, 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis dahin und danke auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns in dieser Woche wieder zuverlässig zur Seite gestanden haben.